Beziehungsschätze, Schatztruhe, darum ging es die letzten 4 Wochen und heute ist, wie gesagt, der Abschluss der Schatztruhenreihe oder der Beziehungsschätze-Reihe. Und es tut mir leid für alle Gäste, die heute das erste Mal sozusagen dabei sind. Ihr habt schon einiges verpasst und ich hoffe, ihr findet trotzdem irgendwie einen Anschluss und versteht das, was ich heute sagen will, und an alle anderen hoffe ich natürlich das auch, dass ihr was mitnehmt von den Gedanken, die ich heute habe und euch mitgeben will. Und wir haben ja schon so einer Schatztruhe verschiedene Schätze gehoben und zum Beispiel den Schatz von Wahrheit und Vertrauen, von Versöhnung und Zugehörigkeit in Familien, von Ordnung und Struktur. Oder wie man gemeinsam durch Höhen und Tiefen, die das Leben nun mal mit sich bringen, gehen kann. Und heute soll es gehen um Treue und Reinheit statt ungezügelter Freiheit und fehlgeleiteter Sexualität. Also das ist ein Titel, der hat es natürlich in sich. Ich hoffe, ihr schaltet nicht gleich ab. Das ist herausfordernd und es ist auch ein herausforderndes Thema. Aber wir wollen uns dem stellen, Treue und Reinheit. Seht ihr dann auch nochmal auf der nächsten Folie diesen Titel. Und wir glauben, dass Gott einfach in wunderbaren Schatz in Familie und Beziehungen hineingelegt hat. Das hat totales Potenzial. Das ist einfach Gottes Idee. Und wenn wir in die Bibel gucken, ist mir jetzt mal so aufgefallen, eigentlich startet die Bibel mit einer Hochzeit und endet mit einer Hochzeit. Ist vielleicht ein bisschen versteckt, aber wir kommen dann später noch drauf. Aber jedenfalls, Gottes Plan von Familie und Beziehung, das ist von Anfang an da. Es ist einfach eine Erfindung Gottes. Es ist einfach das, was Gott in uns auch veranlagt hat, ein Stück weit. Und diese Sehnsucht nach einer glücklichen Beziehung, nach Treue, die ist ja in uns allen irgendwo da, dass wir sozusagen jemanden haben, auf den wir uns verlassen können, dass wir eine erfüllte Beziehung haben, dass wir gute Beziehungen haben. Dieser Wunsch und diese Idee, die ist doch in uns irgendwo vorhanden. Auch, dass wir erfüllte Sexualität leben, dass wir in Erfüllung leben und in Treue, in Reinheit, in Liebe. Aber was die Gesellschaft uns teilweise vorspiegelt, und überspitzt jetzt mal ein bisschen, ist vielleicht eher genau das Gegenteil. Was man manchmal in Werbungen sieht, was man manchmal in Gesprächen hört oder in der Presse liest, auf Social Media und so weiter, da scheint ja eher die Maxime zu sein, Hauptsache flexibel und glücklich, Hauptsache mir geht's gut, alles ist schön, ich mach, was mir gut tut. Ich mach das so, wie mir das gefällt und wie mir das gut tut. Freiheit scheint die höchste Maxime zu sein und da ist dann vielleicht Treue und eine Verbindlichkeit, bis dass der Tod uns scheidet, wie man so sagt im Eheversprechen, vielleicht eher überholt oder irgendwie störend. Es gibt Seitensprungagenturen, da kann man seinen Seitensprung planen und vertuschen und lernen, wie das geht. Es gibt nur einen Klick weit entfernt die sexuelle Befriedigung im Handy, Pornografie, sexuelle Freizügigkeit, alles. Ist das nie irgendwo komplett eine andere Welt von dem, was Gott uns vorschlägt und wie Gott sich das gedacht hat? Und hat uns die Freiheit, die wir ja immer so proklamieren, eigentlich glücklicher gemacht? Also sind wir glücklicher heute als vielleicht noch vor einigen Jahrzehnten, wo Treue zumindest öffentlich einen anderen Stellenwert hatte? Wenn man mal die Statistiken so anguckt, dann eher nicht, wenn man denen glauben kann. Mal eine kleine Statistik, die ich mal angeguckt habe, jetzt vom Bundesamt 2024, gibt es 17 Millionen Ein-Personen-Haushalte in Deutschland. Tendenz immer noch steigend. Jedes Jahr kommt dort mehr dazu. Das ist ungefähr 41% aller Haushalte sind Ein-Personen-Haushalte. Und wenn jetzt die Gesellschaft über Einsamkeit diskutiert und sagt, das ist ein Problem, hier sind zu viele Menschen, die haben ja noch nicht mal mehr ein Gespräch mit irgendjemand. Die sitzen vielleicht allein in ihrer Wohnung und wissen nicht, wie und was und wohin und alles. Hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass man eher die Freiheit gewählt hat als die Treue und Verbindlichkeit? Nur so ein Gedanke und eine Beobachtung. Aber ob es uns wirklich glücklicher gemacht hat, ist in Frage zu stellen. Aber wir wollen ja mal nicht nur auf unsere Gesellschaft gucken, auf unser Leben hier, wie wir es leben, sondern mal 4000 Jahre zurück. Das ist jetzt ein ganz schöner Zeitsprung. Aber das ist das, sag mal, der Titel der Predigtreihe. Anhand von Abrahams Familie und seinen Söhnen. Und ihr seht hier vorne einen Stammbaum von Abraham. Da ist jetzt vielleicht für die, die es das erste Mal sehen, etwas verwirrend. Aber wir haben ganz oben Abraham und Sarah. Und über die Kinder und Kindeskinder gehen wir mal heute in die Generation der Urenkel von Abraham. Oder man könnte auch sagen, die Söhne von Jakob. Und da geht es mir ganz konkret um den Juda und den Josef. Diese zwei Herren, die ihr hier vorne seht, ob sie es genauso ausgesehen haben, weiß ich nicht, aber so ähnlich kann man sich vielleicht vorstellen. Aber diese zwei Männer haben auch in einer Gesellschaft gelebt, die war anders, als Gott ihren Vätern das gesagt hat, wie sie das leben sollen, gerade im Bereich Beziehung und Sexualität. Und wir wollen einfach mal in diese Lebensgeschichten reingucken, wie haben die denn das gemacht, wie ging es denen denn damit, wie sind die denn da klargekommen. Und wir haben das schon immer mal gehört, auch mit Josef, die Geschichte, haben wir hier vorne mal ein Theaterstück gesehen, auch während der Predigtreihe. Und manche und die meisten, denke ich, kennen die Geschichte. Irgendwie Josef wurde als Sklave verkauft nach Ägypten. Und das aufgrund, weil seine Brüder ihn so derartig gehasst haben, letztendlich, dass sie gesagt haben, der ist untragbar, den Josef, den müssen wir beseitigen. Und als, sag ich mal, die Option des Umbringens, des Tötens von Josef vom Tisch war, haben sie gesagt, dann verkaufen wir wenigstens als Sklave. Das ist vielleicht noch ein bisschen humaner. Und da war auch der Juda mit dabei. Und wir lesen mal einen kurzen Text aus 1. Mose. Das ist also das erste Buch in der Bibel. Und da lesen wir mal einen Text im Kapitel 37 und 38. Die Midianiter brachten Josef nach Ägypten und verkauften ihn dort an Potiphar, einen Hofbeamten des Pharao, den Befehlshaber der Leibwache. Damals trennte sich Juda von seinen Brüdern und zog zu einem Mann aus Adullam namens Hira. Dort sah er die Tochter eines Kanaaniters namens Shua. Er heiratete sie und schlief mit ihr. Sie wurde schwanger und er brachte einen Sohn zur Welt. Juda nannte ihn Er. Was für ein kurzer Name, den kann man sich gut merken. Jedenfalls die Geschichte, Josef, er wird verkauft und jetzt schwenkt sozusagen der Fokus um zu dem Juda. Und was macht der Juda hier? Hier steht, er trennte sich von seinen Brüdern, also von den 11 anderen Brüdern und vom, ja gut, vom Josef, der war ja schon in Ägypten, der war schon getrennt von ihm, aber von den anderen Brüdern von seiner Familie trennte er sich und ging zu einem Mann namens Hira. Das ist ein Mann aus dem Volk der Kanaaniter. Das war kein Mann aus dem Volk, aus dem Stamm von Abraham, Jakob und Isaak, von seinen Vorfahren. Das war sozusagen einer aus einem fremden Volk. Und er befreundete sich mit ihm. Das war sein Kumpel, wie man heute so sagen würde oder so. Und dann heiratete er die Tochter eines Kanaaniters namens Shua. Heiratete, schlief mit ihr, wurde schwanger und ist eine Familie geworden. Was ist da das Problem? Also warum wird das überhaupt erwähnt? Ist das sowas Besonderes? Das scheint ja eigentlich irgendwie normal zu sein. Das Problem war, dass das Volk der Kanaaniter komplett andere Wertvorstellungen, andere Götter, anderes System hatten wie die Familie von Abraham, Isaak und Jakob. Das hat einfach nie zusammengepasst. Das war wie Feuer und Wasser. Die Kanaaniter, die haben Götter angebetet. Später lesen wir das in der Bibel, die haben sogar ihre Kinder den Göttern geopfert, was Gott absolut verboten hat. Das waren Dinge, die sollten niemals vorkommen in dem Volk Israel. Aber er lässt sich mit diesen Leuten ein, er sagt, das sind jetzt meine Freunde. Und das ist ein ziemliches Problem und wurde zum ziemlichen Problem für ihn, weil diese Gottheiten, diese Religion, die gelebt haben, auch ganz viel mit sexueller Unmoral verbunden war. Da ging es um Prostitution, ging es um verschiedene andere Sachen. Und der Judah lässt sich darauf ein und, wie man so schön sagt, zeig mir die Freunde, mit denen du unterwegs bist und ich sag dir, wer du bist. Oder schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, und das war tatsächlich in Judas Leben der Fall. Wenn man die Geschichte so verfolgt und guckt, es ging von einem Problem zum nächsten, und das Problem und die Folgen daraus von seinen Entscheidungen waren eigentlich katastrophal. Es sind Menschen umgekommen, es sind Beziehungen zerbrochen, er hat sich auf Prostitution eingelassen, und die Prostituierte war auch noch seine Schwiegertochter, die das ausnutzen wollte, um ihn, sag ich mal, zu zwingen, ein Nachkommen mit ihr zu zeugen. Also eine völlig abstruse Geschichte, irgendwie ganz verquer. Und das alles, weil er sich entschieden hat, anders zu leben. Er hat gesagt, ich mache, was ich will. Ich bin frei. Und das sind wir auch. Er war frei, wir sind frei, wir sind alle freie Menschen. Aber die Konsequenzen und das, was daraus folgte, musste er tragen. Und letztendlich, das Gute ist beim Judah, er sagt am Ende von der Geschichte, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe hier wirklich was verbockt. Ich will das anders machen. Und in seinem Leben später sieht man dann, dass er wirklich vieles anders macht und dass er ein ganz anderer Mensch wird. Er opfert sich für seine Brüder, er setzt sich ein für seine Familie. Er will sich sogar als Sklave verkaufen für einen seiner Brüder später. Und letztendlich kommt König David aus seiner Linie, und auch Jesus Christus, der Messias, kommt aus Juda. Er wird auch der König von Juda genannt. Also das ist dieser Juda, der, sag mal, so viel verkehrt gemacht hat, den gebraucht letztendlich Gott und sagt, Gott sagt nicht, Juda, das war's jetzt, jetzt ist Schluss hier, jetzt, du hast einfach nur vergeigt, ich hatte jetzt große Pläne mit dir, aber jetzt ist vorbei. Nee, Gott sagt, weil Juda umkehrt und sagt, ja, ich habe einen Fehler gemacht, ich sehe das ein, hier ist was schiefgelaufen in meinem Leben, ich kehre um, ich mache es anders und ich entscheide mich anders. Und das ist Gott, heute noch. Immer wieder ist diese Tür offen. Er will nicht, dass wir, sag ich mal, in diesem Chaos, in dieser Zerstörung auch teilweise leben, sondern er will eigentlich das Beste für unser Leben. Er will nicht nur eigentlich das Beste, er will das Beste für jeden von uns. Und es gibt immer wieder die Möglichkeit, umzukehren, zu sagen, ja, Gott, ja, vielleicht sind deine Wege ja doch tatsächlich die Wege, die gut sind für mein Leben, und ich lasse mich darauf ein. Kommen wir mal zu dem Josef, das ist jetzt der andere Bruder, der jüngere Bruder. Er wird also, wie gesagt, verkauft von den Midianitern, das ist ein Volk, auch ein anderes Volk, was dort in Israel, dort wo sie gelebt haben sozusagen, mitlebten. Und die verkaufen ihn sozusagen nach Ägypten. Und dort lesen wir auch nochmal einen kurzen Text aus 1. Mose 39. Und weil der Ägypter sah, dass Jahwe Josef beistand und ihm alles gelingen ließ, schenkte er ihm seine Gunst und machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Er übergab ihm die Aufsicht über sein Haus und vertraute ihm die Verwaltung seines ganzen Besitzes an. Und von diesem Zeitpunkt an segnete Jahwe das Haus des Ägypters. Wegen Josef ruhte der Segen Jahwes auf allem, was er besaß, im Haus und auf dem Feld. So überließ Potiphar Josef alles, was er hatte, und kümmerte sich um nichts mehr, außer um sein eigenes Essen. Also müsst ihr euch vorstellen, der Sklave Josef kommt in das Haus von dem Potiphar, was so ein Hofbeamter ist, ein Mann in Verantwortung, in Macht, in Position. Und mal nebenbei, wer sich fragt, wer Jahwe eigentlich ist, also das ist einfach ein Name für Gott im Alten Testament, unter anderem einer der Namen. Aber der Josef jedenfalls, der ist erfolgreich, das scheint zu laufen, das läuft gut, er ist gesegnet, er ist, einfach Gott gebraucht ihn dort und segnet ihn in dem, was er tut. Und dann steht noch weiter hinten drin, er war extrem gut aussehend. Und das ist ja an sich erstmal gut. Ja, ist ja kein Problem. Aber das wird ihm tatsächlich hier zum Problem, weil die Frau seines Chefs, sozusagen die Frau des Potiphars, die hat ein Auge auf ihn geworfen. Und die verführt ihn nach Strich und Faden, wie man es heute überall oder irgendwo in irgendeiner Szene so sieht. Sie macht ihm schöne Augen, und dort steht Tag für Tag versuchte sie, ihn zu verführen. Josef, komm, schlaf mit mir, komm, leg dich mit mir hin, sieht keiner, alles nicht so schlimm, alles kein Problem, komm, mach das, komm, Josef. Ja, aber hätte das schon gemerkt, hätte Josef ja sagen können, okay, na gut, yes, ich bin ja eh in irgendeinem Volk, irgendwo in Ägypten, so weit weg von meiner Familie, das sieht doch kein Mensch, wen interessiert denn das überhaupt, was ich hier mache? Und ist es nicht heute manchmal genauso bei uns irgendwie, wenn wir in unser Leben gucken, also sexuelle Versuchungen, das ist schon was, was durchaus real ist. Ne? Es ist durchaus real. Es kann in Form von Personen sein, denen wir begegnen, mit denen wir arbeiten, mit denen wir Nachbarn sind, mit denen wir befreundet sind. Und auf einmal kommt dort irgendeine Situation und wir müssen gucken, wie reagieren wir jetzt darauf? Lassen wir uns darauf ein jetzt, weil jemand uns hier schöne Augen macht und verführt oder irgendwas anbietet? Oder man scrollt durchs Handy und klickt, zack, bumm, auf einmal erscheint dort was, was man eigentlich gar nicht sehen wollte. Und wie gehen wir damit um? Klicken wir weiter? Wie lassen wir uns drauf ein? Oder legen wir das Handy weg und sagen, nee, das sowas will ich eigentlich nicht sehen. Und genauso ging es dem Josef. Ähnliche Situation, die uns heute genauso passieren könnte. Das Problem ist dann, die Frau, die wird so aufdringlich, dass sie ihn greift und will ihn eigentlich, sag ich mal, ins Bett ziehen. Also förmlich ins Bett ziehen. Das Ding ist, sie entreißt ihm seinen Mantel, sein Obergewand steht da drin, wie die damals nur so gekleidet waren. Sie entreißt ihm das, der Josef rennt weg, flieht und letztendlich verwendet sie dieses Obergewand als Pfand gegen ihn, als Mittel gegen ihn und sagt, der Josef, der wollte mir was antun. Er wollte mich verführen, er wollte mit mir schlafen. Er hat das gemacht. Und das erzählt sie ihrem Mann. Und der ist natürlich gar nicht glücklich über diese Situation. Und schmeißt ihn ins Gefängnis. Er ist ja ein Sklave, er ist ja eigentlich niemand. Er schmeißt ihn ins Gefängnis und Josef muss jahrelang im Gefängnis bleiben. Und in dieser Situation flieht Josef. Und eigentlich ist es heute bei uns genauso. Und ich würde einfach die Frage stellen, gibt es Situationen in deinem Leben heute, vielleicht in der Woche irgendwo, wo du eigentlich weißt, diesen Situationen müsste ich eigentlich, da müsste ich eigentlich gehen, da müsste ich eigentlich weggehen, das müsste ich eigentlich lassen. Gibt es das in deinem Leben, wo du so eine Entscheidung treffen musst wie der Josef und sagen musst, da lasse ich lieber meinen Mantel hier, verliere ich lieber irgendwas, egal, aber ich will nicht in diese Situation kommen, dass ich hier wirklich einen Fehler mache, dass ich wirklich was mache, was absolut schlecht wäre. Aber die Frage ist ja, warum entscheidet sich Josef dafür? Warum sagt er, nein, das mache ich auf keinen Fall, ich renne lieber weg, ich gehe lieber ins Gefängnis? Er hätte sich ja vielleicht denken können, dass das passiert. Wir lesen in 1. Mose 39 die nächsten Verse. Doch er weigerte sich und erwiderte, sieh doch, mein Herr verlässt sich auf mich. Er kümmert sich um nichts mehr, seit ich in seinem Haus bin und hat mir alles anvertraut, was ihm gehört. In diesem Haus gilt er nicht mehr als ich. Nichts hat er mir vorenthalten, als nur dich, seine Frau. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht begehen? Ich würde mich an Gott versündigen. Josef wusste, dass es nicht richtig ist, die Ehe zu brechen. Das hat er sozusagen aus seiner Familie mitgekriegt. Er wusste, was Gottes Gebote sind, weil die waren bekannt. Aber bemerkenswert ist ja eigentlich der letzte Satz, weil er sagt, das ist nun nicht nur ein Problem, dass ich die Ehe von Potiphar und seiner Frau breche, sondern das ganz große Problem ist eigentlich folgendes. Ich würde mich an Gott versündigen, steht hier. Also was hat denn Gott jetzt damit zu tun, eigentlich mit dieser Situation? Wie kommt er darauf, dass es das größte Problem eigentlich Gott ist in der Sache? Macht er sich nicht in erster Linie schuldig an dem Mann und an der Ehe? Und um das ein bisschen näher zu erklären, muss ich mal einen Sprung jetzt wieder in unsere Zeit machen. Ihr seht hier vorne in Ehepaar oder in Bild eigentlich eine Trauung. Ja, also so könnt ihr euch vorstellen, Pastor, Pfarrer, das Ehepaar oder das Hochzeitspaar. Und wenn man jetzt mal an das Trauversprechen denkt, was ja viele von euch gesprochen haben irgendwann mal, so oder so ähnlich, traditionell heißt es ungefähr so: Lieber Bräutigam, willst du diese Braut, die Gott dir anvertraut, als deine Ehefrau lieben und ehren und die Ehe mit ihr nach Gottes Gebot und Verheißung führen, in guten und in bösen Tagen, bis der Tod euch scheidet? So antworte ja mit Gottes Hilfe. Und ihr seht das hier, das Hochzeitspaar, das schaut eigentlich in dem Moment nie sich selber an. Das ist also nie unbedingt in Versprechen in erster Linie auf dieser menschlichen Ebene, sondern vor wem versprechen sie das? Vor Gott und vor dem Pastor, vor dem Pfarrer und vor der ganzen Gemeinde im Prinzip. Das ist ein Versprechen, was sie vor allen und auch vor Gott schließen. Man könnte das auch mal in einem Bild anders ausdrücken, so in einem Dreieck habe ich das mal dargestellt. Wenn man das Ehepaar auf der Ebene, auf der horizontalen, sag ich mal, hat, Mann, Frau, sie versprechen sich die ewige Treue, aber sie versprechen auch Gott die ewige Treue und der Gemeinde, also voreinander. Das ist also, es gibt da zwei Ebenen in dem Bündnis. Ja, man spricht da auch nicht von einem Vertrag, sondern das ist ein Ehebund. So heißt das. Ne? Und das ist ein Riesenunterschied. Wir sind extrem vom Vertragsdenken geprägt. Alles, was wir machen, ist ein Vertrag. Selbst wenn du Samstag früh zum Bäcker gehst und dem 5 Euro hinlegst und sagst, hier, ich will ein Brötchen haben, gibt er dir die Brötchen für die 5 Euro und das ist ein Vertrag, den du schließt mit deinem Geld. Weil du sagst, du gibst mir die Ware, ich gebe dir das Geld. Ja, und du vertraust darauf, dass die Brötchen schmecken. Aber in der Ehe ist es anders. Das ist ein Bund, das ist kein Vertrag. Ja, und da findet man in der Bibel viele Beispiele. Gott schließt Bünde mit den Menschen. Gott schließt Bünde mit ganzen Nationen. Mit dem Volk Israel zum Beispiel hat er einen Bund geschlossen mit Nationen. Aber der Ehebund ist, wie gesagt, schon von Anfang an, das habe ich am Anfang gesagt, die erste Hochzeit, das erste Beschreiben dieses Ehebundes findet eigentlich auf der zweiten Seite der Bibel statt, in 1. Mose 2. Und von Anfang an erklärt Gott, was eigentlich ein Bund ist, was so ein Ehebund ist. Und ich will das mal in einem Kontext mal lesen für uns aus dem Neuen Testament. Weil dort nimmt Paulus sozusagen Bezug auf diese Stelle im 1. Mose 2. Und da lese ich mal ein bisschen den Kontext, um es zu verstehen. So sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben wie ihren eigenen Körper. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen Körper, sondern ernährt und pflegt ihn. So macht es auch Christus, der Messias, mit der Gemeinde. Denn wir sind die Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann, das ist das Zitat aus 1. Mose, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden völlig eins sein. Darin liegt ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Gemeinde. Das ist vielleicht ein ziemlich komplizierter Text, aber ich will mal kurz in den Vers 31 reinzoomen, also in dieses Zitat. Besteht eigentlich aus drei Teilen. Ja? Der erste ist, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Also der Mann verlässt sein Elternhaus, er wird erwachsen, er nabelt sich ab, wie man so sagt im Deutschen. Er wird selbstständig, er distanziert sich, sag ich mal, innerlich und äußerlich auch von seiner Familie, von der er kommt. Und dann, das Zweite ist, und er wird sich mit seiner Frau verbinden. Da steht auch manche Übersetzungen anhängen oder anhangen. Im Hebräischen, in dem der, oder nee, das ist, also gut, ursprünglich im Hebräischen geschrieben, der Text aus dem Genesis, aus dem 1. Mose, dort verwendet die Bibel eigentlich einen Begriff, der heißt so viel wie verkleben. Also das ist eine Verbindung, die ist sowas von verklebt und verbunden, die geht nicht mehr auseinander. Ich habe das mal hier demonstriert mit zwei Holzstücken. Wenn man die verleimt, da ist die Verbindung stärker als das Holz selber. Ja, und so ähnlich ist, muss man sich eine Ehe vorstellen. Das ist der Begriff, den Gott hier verwendet. Das ist eine Verbindung, die eigentlich nie mehr gelöst werden kann. Und das ist unabhängig von Gefühlen, von mir der Partner jetzt gerade noch gefällt oder ob das alles noch so passt und ob ich mich noch wohlfühle und ob das gut ist. Die Romantik sagt, ich liebe dich, weil du mich glücklich machst. Der Bund sagt, ich bleibe bei dir, damit wir gemeinsam wachsen können. Egal was kommt, egal wie es mir uns und mir gerade geht damit, ich habe mich entschieden. Ich habe einen Bund mit ihr geschlossen. Ich habe einen Vertrag, keinen Vertrag mit ihr geschlossen, ich habe einen Bund mit ihr geschlossen. Wenn man das mal nochmal vielleicht runterbricht, könnte man sagen, solange du mich glücklich machst, wenn man im Vertragsdenken denkt, dann ist es gut, dann behalten wir unsere Ehe aufrecht. Aber solange diese Bilanz nicht mehr stimmt, oder wenn diese Bilanz nicht mehr stimmt, dann können wir den Vertrag auch beenden. Dann stimmt sozusagen die Leistung nicht mehr. Aber der Bund sagt, egal, die Leistung ist egal. Ich habe mich entschieden. Das ist eine Verbindung, die nicht mehr aufgeht, die nicht mehr zu lösen ist. Und diese Sicherheit von dem Bund, die schafft ja eigentlich erst diese Möglichkeit von Wachstum, die Möglichkeit, Konflikte auch durchzustehen, verletzlich zu sein, ehrlich zu sein, offen zu sein und dadurch auch zu wachsen. Keller, ein bekannter christlicher Autor, der formuliert das so: Die Ehe ist nicht dazu da, uns glücklich zu machen, sondern uns heilig zu machen. Und darin liegt das tiefste Glück. Und dann noch die dritte Komponente, ein Fleisch werden, das ist im Prinzip einfach nur Sexualität leben, Sex, Intimität, ein Fleisch werden. Also die drei Punkte: verlassen, den Bund schließen und ein Fleisch werden. Und das ist in der Tat auch eine Reihenfolge, die Gott irgendwo festgelegt hat, dass diese Intimität in den Bund, in diesen geschützten Rahmen gehört. Das ist das, wie wir die Bibel verstehen und wie wir das dort lesen. Und ja, ich will uns heute Morgen einfach wieder ermutigen, das so ein Stück weit zu sehen, dieser Bund. Und so wie Judah und Josef, ne, in dieser Geschichte Menschen scheitern, so scheitern auch wir heute immer wieder. Und das muss ich auch von unserer Ehe sagen. Immer wieder gibt es Punkte, wo man denkt, warum funktioniert das nie? Warum geht das nie? Aber wir haben uns entschieden, treu zu sein und in diesen Prozess auch zu wachsen, die Konflikte anzugehen und nie unter den Teppich zu kehren. Rauszufinden, was dem Partner wirklich gut tut, was die Liebessprache des Partners ist. An meinen eigenen Problemen zu arbeiten, weil die meisten Probleme, die wir in unserer Ehe haben, die haben ja eigentlich mit mir zu tun oder mit dem Partner. Weil wir eben nie heil sind, weil wir noch nie ganz sind. Und Gott bietet uns das immer wieder an. Wenn wir umkehren, wenn wir ihn bitten, uns zu helfen, dann wird er uns helfen, treu zu sein, in Reinheit zu leben, in Klarheit zu leben. Wir können das nie von uns aus. Das ist unmöglich. Eigentlich, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll, ohne Gott, ohne Hilfe des Heiligen Geistes, ohne seine Hilfe, diese Treue zu leben. Das ist aus unserer menschlichen Natur eigentlich fast unmöglich oder ganz schwierig und es ist eine Herausforderung. Aber lasst uns das angehen, lasst uns das dafür entscheiden, immer wieder. Ja, ich will treu sein. Und da spreche ich nicht nur zu den Verheirateten, weil es sind ja auch viele Singles hier unter uns. Treu sein im Sinne von Josef, zu sagen, okay, ich weiß, was Gott sich vorgestellt hat in dem Bereich Sexualität, in dem Leben, in verschiedenen Bereichen. Und ich will ihm treu sein, auch schon vor meiner Ehe. Das ist ja auch ein interessanter Gedanke oder eine interessante Sache, über die wir nachdenken können. Wie lebe ich das als Single zum Beispiel? Wie bin ich da treu? Und ich will noch einen letzten Punkt sagen. Darin, der letzte Vers, darin liegt ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Gemeinde. Und das ist mir eigentlich in den letzten Tagen nochmal so ganz neu bewusst geworden. Diesen Bund, den wir miteinander schließen als Ehepartner, den bezieht, sagt Paulus hier, auf Christus und dich und uns, weil wir sind seine Gemeinde. Also was das heißt, und das kann ich leider nie in der Tiefe jetzt erklären, aber so wie Ehepartner eigentlich eins sein sollen, so will Jesus mit uns eins sein, so will Jesus mit dir eins sein. Er hat einen Bund geschlossen, hier am Kreuz ist dieser Bund geschlossen. Er sagt, ich habe alles für dich gegeben. Alles für deinen Zerbruch, für dein Versagen, für dein Scheitern, auch in deinen Beziehungen, alles habe ich für dich gegeben. Und durch mich ist das alles, sage ich mal, versöhnt und gereinigt und geheiligt. Und wenn du umkehrst und sagst einfach, es tut mir leid, ich habe hier irgendwas nie hingekriegt, ich habe was falsch gemacht, ich will anders leben, dann kannst du immer zu Jesus kommen, weil er hat den Bund geschlossen. Und er will im Prinzip genauso, wie wir als Ehepartner eins sind und treu sein sollen miteinander, zueinander, so will er treu sein und eins sein mit uns als Gemeinde und mit dir ganz persönlich. Und damit ist eigentlich die Ehe, sag mal, wie ein Spiegelbild von der Beziehung, die Gott zu uns Menschen haben will. Und das ist eigentlich krass, wenn man sich das überlegt, dass Gott das in eine Ehe reingelegt hat und sagt, seid mein Ebenbild, seid mein Spiegelbild hier auf der Erde, ihr repräsentiert mich, auch mit einer Ehe, mit Beziehungen. Wir denken oft so auf der horizontalen Ebene, ne? Das ist irgendwo zwischen Menschen. Aber was wir leben, ist eigentlich ein Spiegelbild dessen, was Gott sich vorgestellt hat. Und das gibt der Sache eigentlich so eine tiefe Dimension, dass man sich immer wieder persönlich fragen darf, wird das widerspiegeln, was ich lebe, mit meiner Frau zum Beispiel, spiegelt das Gott wieder? Weil das ist das, was Gott eigentlich ursprünglich reingelegt hat. Er hat gesagt, das soll ein Spiegelbild sein von dem, wie ich bin, von meinem Wesen. Und da braucht man nie zu predigen oder irgendwie nette Worte zu sagen. Das Leben, was wir leben, das wird lauter sprechen als das, was wir predigen, im Endeffekt. Und da muss man sich immer wieder fragen, oder ich stelle mir immer wieder die Frage, ist das wirklich das, was ich lebe in meiner Ehe zum Beispiel, ist das das, wie Gott sich das vorgestellt hat? Und möge uns Gott dazu wirklich Gnade geben, dass gerade diese Frage von Treue und Reinheit so zu leben, wie er sich das vorstellt. Weil wir haben eine Verantwortung auch. Das ist ein Riesenschatz und ein Riesengeschenk. Aber wir haben eine Riesenverantwortung. Weil wir im Prinzip damit auch Gott widerspiegeln. Und für dich vielleicht und für uns heute ganz konkret die Frage, in welchem Lebensbereich oder welcher Beziehung bist du vielleicht in der Gefahr, untreu zu sein oder untreu zu werden? Und wo musst du dich neu entscheiden? Ja, ich will treu sein, weil Gott ist treu. Gott wird mir beistehen, treu zu sein. Und wo brauchst du vielleicht einen Neuanfang oder eine Veränderung? Dann komm zum Kreuz, komm zu Gott, komm zu Jesus und erzähl ihm das, was deine Not ist. Oder komm zu jemand von uns, komm zu mir oder irgendwo zu einer Person, der du vertraust. Und lass das nie dich belasten und vielleicht Beziehungen zerstören. Wir haben immer wieder die Chance, uns anders zu entscheiden. Und für Treue und für Reinheit, für ein Leben mit Gott zu entscheiden. Und das wünsche ich uns, das wünsche ich euch allen, dass wir das leben und dass wir Beziehungen als so einen Schatz wirklich entdecken und immer wieder erleben. Dass das nicht bloß eine Last ist und eine Aufgabe, sondern auch ein Riesenschatz und ein Riesenzeugnis und eine Riesenmöglichkeit und ein Geschenk. Amen.